wieder Sonntag. Wir sind wieder bei mir in der Küche und wir probieren heute. Also Gisti ist natürlich auch da.
Entschuldigung, ja, Gisti. Ich bin auch da.
Gisti ist auch da. Nicht nur Gisti, sondern sitzt ein paar Männer.
Ganz selbstverständlich.
Ganz selbstverständlich. Ich wollte jetzt den Frappe machen. Diesen, wisst ihr?
Haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen, dass mir der heute bevorsteht.
Ich dachte, ich hätte noch dieses altmodische Handgerät. Habe ich nicht. Bin voll modern. Ich habe so einen elektrischen. Ich mach den an. So, Gisti, der rauscht jetzt ein bisschen.
Und
der hört automatisch auf.
Schäumt der jetzt auch?
Also ja.
Wird das, okay. Ich habe das ja noch nie getrunken, deswegen
ich
bin ich gespannt.
Ich bin auch, wahrscheinlich, vielleicht klappt es auch nicht, aber wir lassen alles auf uns zukommen.
Ja, während der Flappy seinen Dienst, nee, der Milchschäumer seinen Dienst
schnurrt.
Leistet.
Er schnurrt hinter uns.
Darfst du gerne die Bauernregel dieser Folge verkünden?
Es braucht ein Reinwachsen, ein Wurzelschlagen, ein Erblühen, bis man richtig gefestigt ist.
Ja, das kam ursprünglich von einem Reel, wo du über deine Mutterrolle gesprochen hast. Darum soll es heute gar nicht so sehr gehen. Ich habe es eher so ein bisschen mitgenommen, weil es heute ein bisschen um deinen Wohnort geht. Und
spannend.
Da braucht es ja auch ein Wurzelschlagen und ein Festigen.
Du meinst um meinen jetzigen oder um meinen gebürtigen?
Es geht, glaube ich, um beides. Du kannst ja vielleicht erstmal ganz kurz erzählen, wo kommst du her und wo bist du?
Ja, Gisi, da haben wir ja eigentlich auch Parallelen.
Ganz, am
ganz große
haben wir
Parallelen.
Auch
ja?
Schon mal geredet.
Ich meinte, wir beide haben da ja auch Lebensparallelen.
Ja, dass man woanders wohnt.
Ja. Ich komme aus Schleswig-Holstein.
Ja.
Genau in der Mitte von Hamburg und Kiel. Wenn ich sage Bahnhofstation Vrist, dann wissen alle, ja, weiß ich. Aber da komme ich nicht her. Also ich komme nicht auf Vrist, aber das ist der nächste Bahnhof.
Okay.
Also aus dem ganz kleinen Örtchen. Das hat mehr Kühe, mehr alles als Einwohner. Ich glaube, was war der letzte Stand? 78 Einwohner oder sowas. Also ein ganz kleines Dörfchen, da komme ich her. Und ich lebe jetzt seit 2021 hier in der Uckermark.
Ja, und würdest du sagen, du hast hier schon Wurzeln geschlagen?
Also, es ist ja so, jetzt wo ich hier gerade wohne, hier auf dem Bauernhof, hier werde ich ja nicht immer wohnen bleiben. Das ist so ein bisschen, das denke ich zumindest, ne? Weil das hier ist, wir wohnen hier, weil hier unser Unternehmen ist, weil hier der Bauernhof ist. Und es kann sein, dass wir in 25 Jahren den Hof schon wieder übergeben. Und ob ich dann hier wohnen bleibe oder nicht, oder keiner übernimmt den Hof. Also meine Zukunft meines Wohnortes oder meiner Heimat ist noch nicht so ganz klar. Deswegen, ich habe hier Wurzeln geschlagen, alleine wegen der Kinder, die ich hier auch geboren habe. Das ist so eine Sache, die habe ich mal mit Martin gesagt. Um eine Sache, um die ich für mich alleine habe, aber worum ich irgendwie Martin und meine Kinder beneide. Weil meine Kinder und Martin haben das gleiche Aufwachsen. An dem gleichen Ort. Also Martin ist hier groß geworden und meine Kinder sind hier groß geworden. Mhm. Die werden diese Straßen, diese Orte, die werden alles anders kennen, als ich es jemals kennenlernen werde. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Und so genauso habe ich aber meine Heimat für mich. Also da ist so ein bisschen so, ich hatte das mit meiner Mutter auch mal, habe ich auch mal gesagt, Mensch Mama, die kommt aus Dithmarschen. Ich kenne Dithmarschen nicht so wie du. Und sie meinte auch so, ja, gehört mir. Und das ist irgendwie ihre Kindheit und ihre Heimat. Also deswegen fällt mir das jetzt, Wurzelschlagen, ja, oberirdische, aber dass hier so eine dicke Eiche wächst, weißt du, das ist es noch nicht.
Mhm. Aber hättest du dir manchmal gerne gewünscht, dass deine Kinder so aufwachsen, wie du es hattest?
Du meinst jetzt von der Ortschaft
an dem
her?
Ort, ja.
Nee. Ich hatte kein, also da, wo ich, der Bauernhof, auf dem ich groß geworden bin, der hat wirklich keine Nachbarn. Das ist schön, ich habe ja auch keine Nachbarn. Aber die Kinder können zu Fuß ins Dorf. Mhm. Da ist gleich ein Spielplatz, da sind gleich andere Kids. Ich beneide meine Kids jetzt tatsächlich, weil die kommt nach Hause, meine zwei Großen. Mama, wir sind weg. Die fahren mit dem Fahrrad ins Dorf und da sind gleich welche. Mein Dorf, ich hatte kein, ne, es waren einfach nur Häuser, weißt du, es sind... Hast du so eine Dörfer vielleicht vor Augen? Mhm. Da steht mein Haus. Es gibt keinen Dorfplatz. Es ist nicht da, wo mehrere Häuser... Keiner in meinem Dorf hat einen Nachbarn. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und da gab es keinen Dorfplatz, kein gar nichts. Und das nächste Dorf war schon wieder zu weit. Das war eine andere Hut. Das war einfach, da gehst du nicht hin. Da war ganz klar, du kommst hier von hier.
Und würdest du aber trotzdem sagen, es gab dort eine Dorfgemeinschaft? Also haben
ja,
die Leute, die paar Häuser sich dann doch irgendwie zusammengetan?
Ja, aber das vor allen Dingen alles, also als ich alleine in meinem Aufwachsen, also in der Zeit, in der ich in meinem Dorf geboren bin, bis es jetzt ist, es gab 13 Milchbauern. Und jetzt gibt's noch einen. Also Wahnsinn. Die Gemeinschaft war da wegen den Bauern ganz viel. Und die haben Stallkick gemacht. Also da ist man von einem Bauern zum nächsten, hat in den Hof geguckt, hat in den Stall geguckt. Und man hat sich immer zusammengesetzt. Es gab eine Kneipe bei uns im Dorf. Mein Vater hat gesagt, er hat sein ganzes Lehrgeld gelassen so. Das gab's ja alles schon. Bei mir ist das alles schon, als ich groß geworden, alles schon ein bisschen zusammengebrochen. Und jetzt ist es so, natürlich kennt man sich im Dorf, man macht doch was, also in dem Dorf, wo ich herkomme, und da gibt's auch immer noch einmal im Jahr so ein Dörferfest und sowas alles. Das gibt's alles, aber es ist vielleicht dadurch, dass alle doch nicht mehr von zu Hause aus arbeiten, sondern wegfahren zur Arbeit, ein bisschen anonymer geworden.
Sagen deine Eltern das auch? Also fällt ihnen das auch auf? Oder haben die da so tiefe Wurzeln, dass das für die gar kein Thema ist?
Also ich glaube, ich spreche jetzt hier für meine Eltern, aber ich glaube, ich kann es ja auch nur von den Erzählungen erzählen, dass es damals schon eine andere, vielleicht auch der Alternativlosigkeit geschuldet war, dass man viel im Dorf zusammen gemacht hat. Also man war Landwirt und Landwirtin zusammen und dann macht man das halt zusammen. Man hilft dem da jetzt mit dem Stallbau, man hilft da jetzt das und so und man hat viel in Eigenleistung gemacht und man hilft da mal in der Ernte, da lebt man mal mit Stroh ab und sowas alles. Ich glaube, das ist halt wesentlich weniger geworden und auch das Zusammensitzen ist weniger geworden, weil die Zeit irgendwie stressiger ist. Ich weiß nicht, wie ist dein Empfinden? In Bayern muss es doch noch viel krasser gewesen sein, oder nicht?
Also ich bin in einem Dorf aufgewachsen, ich glaube, da gibt es so 50 Häuser. Und der Hof meiner Eltern ist auch wirklich im Dorf. Also das ist so richtig eingekesselt. Und ich habe schon das Gefühl, dass das Dorf da schon noch immer viel macht. Also es gab früher auch noch ein Wirtshaus, das gibt es jetzt nicht mehr. Also so die Leute, die das machen, fallen irgendwie langsam leider aus. Aber es gibt in dem Dorf noch immer so, es gibt zum Beispiel einen Stammtisch, wo sich irgendwie vor allem die Frauen dann treffen. Dann gibt's
oder was für ein Stammtisch?
Hütten, wo man
ich muss da ganz kurz, Gissi, Stammtisch, das musst du jetzt kurz nochmal, weil das also, ist für mich immer so ein bisschen nebulos. Was ist ein Stammtisch?
Genau, also meine Mama ist zum Beispiel in einem Stammtisch vom Dorf. Da, die treffen sich, ich weiß gar nicht wie oft, also und die machen auch Ausflüge, die fahren dann mal nach Berlin. Bei uns gibt es so kleine Dorftraditionen, auch zum Beispiel zu Weihnachten, das ist super schön, gibt es so einen Adventskalender und da öffnet jeden Tag ein Fenster und ist dann in einem Märchen verziert oder in einer Winterlandschaft. Und die Kinder laufen da so durch und müssen das neue Fenster finden quasi.
Im
das
Dorf?
Ist richtig, richtig schön. Ja, im Dorf.
Wow, das ist ja, okay, das ist ja
und
krass.
Das organisieren zum Beispiel, das organisiert dieser Stammtisch. Und das ist total
also ist
schön.
Also ist es ein Dorfverein? Ich muss das kurz,
nee,
weil wir haben auch
schon
einen Dorfverein.
Nee, es ist kein Dorfverein, das ist schon was freiwillig. Und da sind auch nicht
aber
alle.
Aber Dorfverein ist ja auch freiwillig.
Aber es sind auch nicht alle beteiligt.
Nee, bei Dorfvereinen auch nicht. Ich will jetzt hier kurz.
Und es sind auch wirklich nur die Frauen aus dem Dorf da drin. Also es ist kein Dorfverein. Also das ist wirklich so, das
weißt
sind
du?
So eine Gruppe, die treffen sich, die sind dann da irgendwie essen, die
aber
machen
engagieren
Ausflüge.
Aber engagieren sich halt fürs Dorf.
Zum Teil auch, ja. Aber dafür sind sie, glaube ich, nicht primär entstanden. Oh Gott, wahrscheinlich sage ich jetzt irgendwas Falsches.
Nee, aber
krieg Ärger,
für mich,
aber
für mich,
ja, ist kein Dorfverein, den gibt's auch.
Ja, aber ich halte mich jetzt ein bisschen an dem Wort Stammtisch auf, okay? Mhm. Weil für mich ist dieses Wort etwas, das daraus resultiert, da waren welche Kegeln und die sitzen danach immer noch zusammen. Weißt du, was ich meine? Ja. So, das ist der Stammtisch, der kommt jeden Freitagabend zum Kegeln.
Ja.
Was ist ein Stammtisch, ganz genau? Weil das, was du mir gerade erzählst, das also tangiert hart unseren Dorfverein. Also weißt du, ich verstehe gerade nicht, weißt du, was ich meine? Ich brauche gerade ein bisschen eine andere Differenzierung. Was ist ein Stammtisch wirklich und was ist ein Dorfverein? Weil dein Stammtisch
ist bei euch der Dorfverein.
Ja, genau, weil du sagst, die machen, die organisieren was fürs Dorf, die engagieren sich da irgendwie ehrenamtlich fürs Dorf. Und für mich, in meiner Wahrnehmung, vielleicht ist das ja aber auch falsch, ist ein Stammtisch was Freiwilliges. Was Freiwilliges,
ist
wo man Entschuldigung, natürlich ein Dorfverein auch, nee, wird keiner gezwungen, irgendwie jetzt hier was fürs Dorf zu machen. Was Hobbymäßiges, wo man sich mit Leuten, die ein gleiches Hobby haben, zusammensetzt und danach noch über Freizeit redet. So wollte ich das sagen.
Also okay, du meinst quasi, bei einem Stammtisch fehlt, also braucht es immer so ein gleiches Hobby.
Ja, genau, so was die alle verbinden. Warum haben sie sich zusammengesetzt?
Ich glaube einfach, wie du schon sagst, also aus dem Ding, es gibt sonst auch vielleicht nicht so viel. Und es ist irgendwie schön, das Dorf besser zu kennen. Aber es ist schon eher freundschaftlich als jetzt so Dorf, also nur so Nachbarschafts.
Okay.
Aber ich weiß, was du mit dem Stammtisch meinst. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es den heute noch gibt, da gab es in dem Dorf auch einmal so einen Kegelstammtisch.
Siehste.
Aber so Tischkegeln, nicht Kegeln.
Ja, was ist
so
denn Tischkegeln?
Kennst du nicht? wo man so eine Tischkegelbahn hat und dann hat man wie beim Billard so einen Stab und muss einen kleinen Ball nach vorne. Kennst du nicht? Ich weiß sogar noch, meine Eltern hatten sowas auch mal.
Wir sind beide in Deutschland groß geworden.
Ich weiß aber auch nicht, ob das so ein generelles Ding ist. Ja, das war, ich glaube, das war damals bei den Tischkegeln. Wir hatten auch so eine Bahn zu Hause. Ey, da habe ich ja, ewig Alter, ich nicht drüber dieses, nachgedacht.
Dieses Slider-Hockey kenne ich.
Nee. Ich meine schon, also da hast du wirklich so ein...
Sorry, ich muss jetzt kurz mal in die Produktion fragen. Kennst du Tischkegeln? Kennst du? Danke. Danke, Amelie. Danke, Alex. Die kennst nämlich nicht. Alle, die zuhören, schämt euch nicht. Tischkegeln ist anscheinend eine Sache aus Gissis 50-Häuser-Dorf.
Vielleicht. Vielleicht. Ich versuche da mal nochmal ein Bild für zu finden. Vielleicht steht diese Kegelbahn sogar noch irgendwo rum.
Die Kegelbahn? Oh,
naja,
das wird immer
skurriler. Die hat ungefähr so die Länge von diesem Tisch, auch die Breite. Ehrlicherweise wäre das eine gute Tischkegelbahn.
Ich sehe hier schon ganz heimlich.
Du, deswegen bin ich hier so gerne.
Ich hab's wirklich noch nie gehört.
Ja.
So, und jetzt kommt die Werbung. Gissi, ich habe letztes Mal überlegt, was hier eigentlich alles auf dem Hof rumläuft. Hühner, Kühe, Marder, Tauben, Dachse, Mäuse, Katzen, Würmer. Also es ist quasi ein Zoo. Aber weißt du, was wir noch nie hatten?
Zebras.
Nee, ein Waschbären. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass Frieda wahrscheinlich einen Riegel verschieben würde. Aber eigentlich schade, denn Waschbären können richtig was drauf haben.
Wie kommst du denn jetzt auf einen Waschbären?
Weil wir heute Sim und Mobile als Partner dabei haben. Das ist ein super flexibler Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen und einem entspannten Preis. Und das Maskottchen ist der frechste Waschbär überhaupt. Simon.
Und was hat dieser Simon, der Waschbär, so im Angebot?
Simon feiert 5. Geburtstag und haut deswegen richtig was raus. Er schenkt euch dauerhaft mehr Datenvolumen, zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro im Monat. Oder, halte ich fest, 250 GB ab 21,99 Euro monatlich.
Dabei könnt ihr jeden Monat ganz flexibel kündigen. On top gibt's D-Netz-Qualität mit 5G und AllNet-Flat. Und weil Sim on Mobile heute bei Paulsen ist, haben wir für euch was rausgeholt.
Richtig, Neukunden erhalten bei der Eingabe des Gutscheincodes Paulsen10 auf simon.link/paulsen oder in der App 6 Monate lang 10 GB geschenkt. Die Aktion ist bis zum 6.7.2026 gültig. Alle weiteren Infos gibt's auf simon.link/paulsen.
Den Link findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank an Sim on Mobile für die Unterstützung dieser Folge.
Das war die Werbung. Weiter geht's. Gissi. Aber wenn wir da jetzt hingehen, weil ich habe mit dem Begriff Stammtisch tatsächlich ein Problem. Vielleicht ist es, ne? Also ich möchte es wirklich sagen. Ja, genau. Nein, es ist wirklich für mich tatsächlich ein Problem, weil für mich ist Stammtisch so, ah, weißt du, da sitzt der Stammtisch. Da, die sind da. Also es ist, ich tue mir ein bisschen schwer mit Stammtischen.
Vielleicht können wir es einfach auch mal wirklich an dem Begriff festmachen. Es
Was
ist ein Tisch?
Ja, genau.
Und dann,
da sitzen Leute dran.
Und da sitzen die Stammgäste dran, weil die regelmäßig da sind. Und
ja.
Dann haben die da aber jetzt nicht einen bestimmten, wenn die da hingehen, müssen die nichts Bestimmtes erfüllen.
Nee,
es ist
genau.
Einfach nur
das
der Stammtisch, weil es der Stammtisch ist.
Die setzen da gerne, genau. Ja, genau. Und ein Tisch hat ja auch begrenzte Plätze.
Mhm.
Weißt du? Mhm. Also, weißt du, was ich meine? Wenn wir jetzt so ganz bildlich sprechen. Also, naja, aber es ist einfach so ein bisschen, weil ich gleich dann immer denke, ich denke immer gleich in so solchen Sachen, wie sich das anfühlt, wenn man einen Stammtisch hat und wenn man da reinkommen möchte. Also wenn sich jetzt einer bei euch im Dorf mit engagieren möchte und da mitmachen möchte, wie schnell kommt er in den Stammtisch rein? Und dass er da wirklich was machen kann. Weißt du, was ich meine?
Ich
und wie schnell wird seine Stimme gehört?
Ich glaube schon schnell, aber ich glaube, das ist auch wieder der Unterschied zu diesem Dorfverein.
Und da habe ich zum Beispiel, würde ich sagen, Dorfvereine sind teilweise, aber wir haben es immer so gemacht. Wir wechseln wir wechseln wenig. Wir machen, das Sommerfest ist immer am 1. Juli, am Sonntag vom 1. Juli. Wir machen das immer mit Bratwurst. Wir machen das immer mit den Sitzbänken von Hubert. Und dann kommt auch noch hier das Dixi-Klo von dem. Also weißt du, was ich meine? Mhm. Also das ist für mich immer ein bisschen kann schnell einengt sein,
Stammtisch. Weil es festgefahren ist.
Ja, weil es festgefahren ist. Und
aber das ist ja kein Stammtisch. Das ist ja ein Dorfverein. Dann
ja, meiner jetzt, meint er.
Genau,
ja.
Das meine ich ja.
Ja, aber ich meine jetzt ja gerade bei, ja genau, deswegen meine ich gerade, wenn du jetzt vermischt Stammtisch zusammen mit, die machen was fürs Dorf, das eckt bei mir gerade an.
Okay. Ja, so habe ich das noch nie wahrgenommen. Ich war aber zum Beispiel auch noch nie in einem Dorfverein, also da bin ich einfach schon zu früh weggezogen vom Dorf.
Warst du in der Landjugend?
Nee. Wo hast du deine Kindheit?
Warst du in irgendwelchen anderen Vereinen, Sportvereinen?
Ich war viel in Chören und habe viel gesungen, immer.
Ah,
ich war auch mal eine kurze Episode war ich sogar in einem Trachtenverein und habe so getanzt.
Wow!
Und ich war mal bei der Jugendfeuerwehr. Jetzt ist es raus.
Ja, voll gut, Kissy. Voll toll.
Genau, aber vor allem war Musik eher so meins. Und ja. Das, ja.
Und wie hast du das Vereinsleben für dich empfunden?
Also, die Feuerwerfer war für mich jetzt nie irgendwas, wo ich mich wirklich gesehen habe. Mhm. Das war eher so ein Ding von, da geht man halt dazu, weil da sind halt alle dabei. Mhm. So. Und bei dem Trachtenverein, das war das gleiche Spiel.
Mhm. Da waren auch alle?
Schon viele, ja.
Okay.
Und vor allem in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, da gab es halt irgendwie so ein paar Freundinnen im gleichen Alter. Und wenn die dann dabei sind, dann gibt man halt hin. Mhm. Und so die Musik, also Chor und verschiedene Bands hatte ich auch und so. Und das war, glaube ich, nicht so vereinig. Also
nee,
vom Ding. Also
okay.
So ein Chor, der, glaube ich, gleicht dem noch so ein bisschen, der kommt da so am nächsten hin. Da waren wir nämlich auch, da haben wir auch so Fahrten gemacht und so.
Das ist so cool.
Und sowas habe ich halt voll gerne gemacht, aber weil das halt wirklich mein Hobby war.
Mhm.
Also Musik war einfach bei mir.
Ist es jetzt
so
immer noch?
Gerade zu wenig. Ich sag's ganz, also ich habe extrem viel gesungen, also mehrmals die Woche. Ich hatte immer irgendwie, ich habe Hochzeiten gesungen, ich habe ganz viel einfach gesungen. Meine ganze Jugend war singen und irgendwie wurde das so ein bisschen abgelöst.
Da ist ein großer Unterschied jetzt gerade so. Ich habe ganz viel gesungen, ich habe Hochzeiten gesungen. Okay, das ist schon echt, das ist ein Step.
Ja.
Also das ist ja wirklich krass.
Ja.
Also wow.
Ich glaube, ich würde auch sagen, ich war ganz gut.
Ja, natürlich, wenn du für Hochzeiten gebucht wurdest. Schade, dass das irgendwie aufgehört hat.
Ja, ich muss mir das auch wieder mehr suchen, weil das fehlt mir tatsächlich auch.
Ja, das kann ich verstehen. Und zusammensingen im Chor ist ja total schön.
Ja,
voll schön.
Ich habe mal gelesen, ich weiß, vielleicht stimmt es auch nicht, aber ich habe mal gelesen, dass während man singt, kann man wohl keine Angst empfinden.
Ich weiß nur, dass Menschen mit Tourette, wenn die singen, das ja nicht haben.
Ja, vielleicht.
Vielleicht ist das auch Quatsch. Vielleicht ist es jetzt mein Instagram-Reel.
Vielleicht erzählt Annemarie Quatsch.
Vielleicht erzähle ich Quatsch. Zwei Lügen, ein Fakt.
Ja. Jetzt brauchen wir nur, was es irgendwie sicher wahr ist. Ein Stammtisch. Was ist das eigentlich?
Okay, aber es finde ich schade, dass du nicht mehr singst.
Ja. Dann kommen wir zur ersten Community-Frage.
Ja.
Und zwar, würdest du wieder nach Schleswig-Holstein kommen, wenn du deinen Hof mitnehmen könntest?
Ja.
Ja.
Ja, und das hat nichts mit der Uckermark zu tun. Ich könnte auf, Malediven ist ein Scheißbeispiel, ne? Aber ich könnte irgendwo eine Traumdestination sein, ja. Ja, alleine weil da meine Eltern sind. Mhm. Alleine weil da meine Geschwister sind. Alleine weil da meine ganzen Herzensfreunde sind. Aus diesem Grund alleine. Und diese Distanz, also wirklich diese lokale Distanz ist manchmal so anstrengend. Und jedes Mal, wenn ich meine Mutter sehe, jedes Mal sage ich, oh, wären es doch nur 2 Stunden. Das könnte man gut an einem Tag mal machen. Aber wir wohnen wirklich 4 Stunden auseinander. Also das ist schon wirklich ein Ritt. Das ist wirklich ein Ritt. Und das ist nicht mal so, wenn du das an einem Tag hin und zurück fährst, ach, dann bist du richtig K.O. Aber so 2 Stunden hin, weißt du, mit einer Kaffeepause und dann bist du da und du bist einen halben Tag und fährst nach Hause. Ja, also ich würd sofort machen, ja. Ich sag, ich hab Martin auch schon gekniffen, so, hey, warum ist dein Hof hier? So, weißt du, so, was soll das? So, ne, so, ja, würde ich sofort machen.
Denkst du, Martin wäre da offen, dafür da mitzugehen?
Auf alle Fälle. Martin wäre, definitiv wäre er dafür offen. Ja. Martins Familie kommt ja auch aus Schleswig-Holstein. Also er hat da ja auch irgendwie eine Verbundenheit mit Schleswig-Holstein. Er hat seine Lehre in Schleswig-Holstein gemacht. Er hat mich da kennengelernt. Er versteht sich mit meiner Familie gut. Ich glaube, er würde auch sagen, ja, wäre okay für ihn.
Ja, und dann kam eine Frage von Sabrina, die jetzt irgendwie auch gut zu dem passt, dass du ja irgendwie, wieso ist dein Hof hier?
Mhm.
Und zwar, hast du Tipps, bevor man auf den Hof der Schwiegereltern zieht, wie man mit Ängsten umgeht, dass es nicht klappen könnte? Hattest du das davor denn? Hattest du Angst?
Gott, ja. Ich habe ja schon Hofübergabe mitgemacht. Also ich habe ja schon erlebt, ich bin die weichende Erbin auf dem Betrieb von meinen Eltern gewesen. Mein zweitältester Bruder hat den Hof übernommen. Und ich habe ja selber erlebt, wie das ist, wenn dass eine Zeitenwende kommt. So. Und von daher wusste ich ein bisschen, was kommt. Aber ich war ja nicht darauf vorbereitet, wie es denn hier ist. Also Tipps wären, sich klar zu positionieren.
Mhm.
Also ich denke, manchmal ist es einfacher, klare Kante zu zeigen, so bis hierhin und nicht weiter und auch klar zu kommunizieren, was einem die Prioritäten sind. So, und das klingt jetzt erstmal so leicht.
Mhm.
Ne, was sind da die Prioritäten? Das dann der erste Step vielleicht erstmal zu wissen, was ist mir am wichtigsten? Ist der Hof jetzt hier, weil das ja häufig noch ist, dass meine Generation, auch Marlins Generation, würde ich jetzt auch sagen, also nicht unserer älteren Generation, da war der Hof schon, hatte noch einen ganz anderen Stellwert. Und wenn man in solch eine Familie kommt, in der Hof immer die Priorität ist, dann muss man es schon vorher wissen. Weil dann kommen Enttäuschungen, mit denen man gar nicht so vielleicht gerechnet hat. Also dann ist der Hof ganz häufig wichtiger. Und das, die Angst kann ich da einem nicht nehmen. Weil wenn die Eltern so, die ältere Generation so war, auch das auch berechtigt, weißt du, ist die Existenz, davon hängt ganz viel ab, davon hängt es die Lebensgrundlage von den Kindern ab, von auch 14. Generation der Hof, weißt du, was ich meine? Mhm. Also es ist schon echt, kann richtig, richtig schwierig sein. Und da kommt man, glaube ich, in so ein bisschen in so einen Prioritäten-Crash. Also die einen sagen, der Hof ist mir am wichtigsten, die anderen sagen, die Familie ist am wichtigsten, der andere sagen, mir ist das am wichtigsten. Und daraus kommt ganz viel. Ne? Also ich kann jetzt nicht irgendwie kein explizites Beispiel sagen, was da denn irgendwie schwierig wird, aber es zeigt sich ja doch, dem einen ist das wichtiger als das. Und dadurch kommen natürlich irgendwie Diskrepanzen, wenn der eine sagt, ich mache das jetzt nicht, weil ich möchte jetzt zu meiner Familie gehen und der andere sich denkt, das ist jetzt aber eigentlich gerade viel wichtiger als seine Familie. Also weißt du, was ich meine? Mm. Also das ist schon ganz schön schon heavy so. Und ich weiß, dass wenn man auf dem Hof gelebt, ich habe ja hier auch nur eine Zeit auf dem Betrieb. Ich bin hier nicht für immer. Also ich hinterlasse hier meine Spuren auf diesem Betrieb, aber irgendwann ist der nicht mehr meins. Das ist ganz klar. Diese Wände hier, nicht für immer hier. Ich bin nicht für immer hier. Und dementsprechend weiß man natürlich auch nicht, was die Vorgeneration hier geprägt hat. Ne, also wenn du als Schwiegertochter jetzt irgendwo reinheiratest oder so, weißt du ja nicht, was deine Schwiegermutter, dein Schwiegervater hier verändert haben, was sie für sich selber erarbeitet haben. Und manchmal kannst du gar nicht so denken, denn reißt du einen Baum raus oder sowas, weil der gerade im Weg steht, weil der gebraucht wird für irgendwas anderes und das verletzt. Weißt du, was ich meine? Also ich kann es dir gar nicht sagen, weil das ist so individuell, was da passiert auf dem Betrieb, was für eine Spur jeder Mensch auf diesem Hof lässt, dass man als Mensch, der da hineinheiratet, unwillkürlich Fehler machen wird. Und das ist echt scheiße. Das ist ein scheiß Gefühl. Das kann ich dir gar nicht anders sagen, weil du kannst das alles gar nicht wissen. Du räumst was auf oder willst was dein eigen machen, aber natürlich hat jemand davor das auch schon sein eigen gemacht. Mhm. Also das ist wirklich, ich kann die Angst verstehen, aber das passiert. Man kann sich davon nicht, man sollte sich auch nicht verbiegen, bis man selber nicht mehr kann. Man sollte nicht sagen, dann mache ich daran lieber nichts. Nee. Da muss das besprochen werden. Also weißt du, so hier auch mit dem Haus. Also bei mir war das ja auch so, habe ich schon auch schon mal erzählt, als mein Bruder dann mit seiner Frau da die Küche renoviert haben oder so. Ja, fällt denen ein. Ne? Mhm. Also die hat meine Mutter da aufgebaut. Ja. Ne? Aber ich kann doch nicht sagen, nur für mich solltet ihr die Küche nicht renovieren. Also das ist so Quatsch. Ne? Ja. Also da ist es wieder die Gefühle des Gegenübers, da weißt du nicht, worein du trittst.
Ja. Und du meintest, dass du es davor schon klar kommunizieren und priorisieren. Ja. Hast du das wirklich schon gemacht, bevor du hierher gezogen bist?
Ja, also nicht ich, ne? Martin.
Okay.
Und das ist etwas, das habe ich von Martin. Ich würde immer wieder sagen, ich war der wankendere Part. Mhm. Immer wieder der wankendere Part, weil ich halt auch in so einer Familie so groß geworden bin, so erst der Hof. Erst die Tiere, erst die Maschine, erst das Land, dann alles andere. Ja. Aber erst der Hof. Und Martin hat sich mit allem, wie er aufgewachsen, dagegen gestellt und gesagt, nein, nicht zuerst der Hof. Nein, ganz sicher nicht. Erstmal kommt das, das und das und das und dann können wir über den Hof immer noch reden. Und das hat mich extrem bewegt. Einen jungen Mann, Martin war 24 Jahre, als er hergekommen ist, mit beiden Beinen, ich brauche das hier jetzt für meine Familie. Das ist jetzt wichtiger, als jetzt hier irgendwie auf dem Hof jetzt gerade was zu erneuern. Zuerst sind wir dran. Also es war bewundernswert zu sehen, wie er seinen Eltern gegenüberstand und gesagt hat, meine Familie, meine Frau sind meine Priorität und nicht der Betrieb. So, das heißt jetzt nicht, dass man den Betrieb vernachlässigt. Ich glaube, da kommt immer schnell so ein Mix mit rein. Ne? Mhm. Nur weil man sagt, meine Familie ist mir jetzt wichtig, heißt es nicht, dass ich hier auf dem Hof keine gute Arbeit mache. Mhm. Das muss man ganz klar differenzieren. Aber es bedeutet einfach, dass man in gewissen Dingen Abstriche macht. Das heißt aber nicht, dass man da unwirtschaftlich mit wird oder dass man irgendwie was hat. Das heißt einfach, man lagert was aus, man lässt wen anderes was machen, man vertraut anderen Menschen, die die Arbeit genauso machen können, dass die das auch können. Ich muss nicht bei jeder Arbeit supervisen, ich muss nicht immer mit dabei sein, sondern ich sage dir, du kannst das. Und das hat Martin in einem ganz tollen Führungsstil, wie ich empfinde, zu unseren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass er da ganz klar ist, ich vertraue dir und du machst das. Aber ich weiß auch, du rufst an, wenn was nicht klappt. Und das alleine schon, ne, zu vertrauen, ihr macht das schon, ich nehme mich gerade zurück.
Und hat er das von seinen Eltern gelernt oder woher hat er das? Also bist du dann auch auf einen Hof gekommen, wo diese Prioritäten auch schon anders waren als auf deinem Ursprungshof?
Oder das kann ich schwer beurteilen, weil ich hier nicht groß geworden bin. Also ich kann ich jetzt nicht für die Geschwister von Martin reden, dass es hier immer so war. Das will ich auch gar nicht jetzt beurteilen, wie es hier war. Ich kann nur sagen, wie es bei mir war. Und ich glaube, für Martin war ganz unabhängig, wie es in seiner Kindheit war, ganz unabhängig, wohin er in seinem Leben gegangen wäre, Gissi. Also ganz unabhängig, ob es jetzt der Betrieb wäre oder irgendwas anderes, wäre es immer gewesen, Familie zuerst. Das hat mir viel Angst genommen, weil ich wusste, dass er da mit jeder Phase seines Körpers dahinter steht. Aber ich war dann immer noch so, weil ich so groß geworden bin, war dann immer so, ja, aber. Und bis es dann irgendwann so weit war, nee, Martin, du hast komplett recht. Also weißt du, bis er mir irgendwie so das Gefühl gegeben, nee, du hast ja komplett recht, Martin. Weil dadurch klappt das so gut, weil die Prioritäten so unangefochten sind. Schwierig ist, wenn man immer wankt, wenn man inkonsequent ist, wenn man sagt, okay, jetzt ist mir mal das wichtiger, oh, aber jetzt auf einmal in der gleichen Situation ist mir doch das andere wichtiger. Nee, schön ist es, wenn man sagt, das ist mir immer wichtiger. Weißt du? Also eine richtige Konstante, eine richtige Sicherheit, eine richtige auch Stärke, die er immer wieder bewiesen hat und sie nie eingeknickt ist. Nein, das ist mir immer wichtiger. Und mittlerweile hinterfragt, also weil es mittlerweile ist es hinterfragt keiner mehr. Absolut klar. Absolut logisch eigentlich auch. Natürlich ist deine Familie und voll deine schön. Ja, voll.
Ja.
Aber als junger Mensch bist du unsicher.
Definitiv.
Vor allen Dingen als Pater einheiratet.
Ja.
Ne? Und du weißt nicht, wie das vorher war. Wie gesagt, ich wusste es ja auch vorher nicht.
Ja.
Da kommt man schon mit, wird man konfrontiert mit ganz vielen Dingen, die man nicht gedacht hat.
Ja.
So, und jetzt kommt die Werbung. Gissi, was ist eigentlich gerade dein Go-To-Spaßgetränk? Das wechselt ja mal. Was ist denn da jetzt gerade?
Ich glaube, aktuell trinke ich voll gerne Wasser, einfach nur mit ein paar Scheiben Gurken und Eiswürfel. Langweilig, spannend, ne? Was ist denn deins?
Du, ich habe ja total Kombucha für mich entdeckt, ne? Beziehungsweise die ganzen Raw-Getränke, die es von Völke gibt. Kombucha und Wasserkefir. Die sind lebendig fermentiert, also nicht erhitzt, wodurch die Mikroorganismen, die für den Darm so gesund sind, erhalten bleiben und deswegen stehen sie auch im Kühlregal. Ich finde die einfach richtig gut, erfrischend und auch irgendwie besonders.
Klingt nach einer ganz guten Abwechslung zu Limos. Und vielleicht auch ein bisschen weniger Zucker. Was gibt's denn da für Sorten?
Bei Raw Kombucha feiere ich total Himbeer-Cassis und Ingwer-Lemongrass.
Ja, wir haben jetzt hier gerade Original.
Genau, den gibt's nämlich auch. Oh, und beim Wasserkefir müsst ihr unbedingt Himbeer-Rosenblüte probieren. Total lecker.
Klingt auf jeden Fall gut. Ich glaube, du hast aber noch einen kleinen Hinweis.
Genau, ganz wichtig an alle Muttis. Weil das Ganze natürlich fermentiert ist, entsteht dabei ein ganz geringer Anteil Restalkohol. Deshalb sind die Raw-Produkte leider nichts für Schwangere und Stillende. Aber für alle anderen absolute Empfehlung.
Den Link zu allen Sorten findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an Völkel für die Unterstützung dieser Folge.
Das war die Werbung. Weiter geht's.
Jetzt meinst du schon zweimal, dass das hier ja nicht für immer sein wird.
Genau.
Wie fühlt sich das Wissen für dich an?
Toll.
Ja.
Toll. Ich kann gar nicht sagen, es ist für mich irgendwie so eine richtige Befreiung. Also dieses Gefühl, hier zu sein und ich mache mir hier mein Leben schön mit den Kindern und wir haben unsere Kindheit. Und dann, irgendwann übernimmt das vielleicht ein Kind oder irgendwer anders. Irgendwie geht der Hof weiter, aber vielleicht nicht mit uns oder mit irgendwem. Und danach haben wir nochmal ein anderes, weißt du, so ein Best Age Alive. Und wir holen uns irgendwie so eine alte Mühle oder wir holen uns irgendwie so eine, weißt du, und bauen da uns da ein neues Zuhause aus. Für mich ist dieser Gedanke so befreiend. Mhm. Ich bin noch letztens über den Hof gegangen mit meiner ganzen Kinderschar und habe gesagt, oh Leute, was ist das ein Leben, ne? Und ich weiß, ich bin hier nicht für immer, weißt du, das war einfach ein schönes Gefühl, meine Spur hier zu hinterlassen. Also das, was wir hier machen, ein Haus bauen hier oder den Stall, den wir neu bauen oder sowas, das hinterlassen wir hier und dann gehen wir und mal gucken, was die neue Generation hinterlässt. Freue ich mich jetzt schon drauf.
Ja, ich glaube, das ist sehr, sehr selten, dass man das so, also ich kriege das selten mit, so dieses, dass man dann gerne all das, was man erschaffen hat, auch wieder loslässt.
Ja, aber wofür erschaffst du es denn? Also das ist dann immer so meine Frage, wenn du was erschaffst, verstehe ich, will ich auch, voll, aber wofür denn?
Ja.
Also, dass du da ewig drauf sitzt oder was? Also, das kann ja rein. Nein, das macht doch keinen Sinn. Man schafft es doch gerade, um irgendwie zu denken, ich denke manchmal an meinen Vater, ne? Und okay, ne, ja, ich weiß, meine Mutter sagt, oh, ich ähnel Bauer Helmut zu sehr, verstehe ich, ne? Aber der fährt manchmal mit seinem E-Weidemann, weißt du, der so elektrisch betrieben ist, ne? Fährt er über seine Ländereien an sein, weißt du, wir wohnen alle in einer Reihe, meine Geschwister, ne? Die wohnen dein Haus, dein Haus, dein Haus. Und dann fährt er da vorbei und freut sich und guckt sich das an und ist zufrieden. Ne, weißt du, was ich meine? Und er wohnt ja auch nicht mehr auf dem Hof, wo er geboren ist. Er ist ja auch ausgezogen. Und ich denke, das ist einfach so, ja, das möchte ich auch. Ich möchte einfach stolz darauf sein, was ich erschaffen habe, ganz egal, wer das denn macht. Ne? Aber einfach so dieses Gefühl und auch dieses Gefühl loszulassen und weiterzuziehen.
Ja.
Loslassen zu können, auch sagen zu können, das bin nicht ich. Das habe ich erschaffen, ja, aber das darüber identifiziere ich mich nicht. Der, wer ich bin. Ne? Und ich denke, dass da ist auch ein bisschen ein Wandel, Gissi, glaube ich, in der neueren Generation, hoffe ich zumindest, dass diese Priorität des Hofes auf Nummer eins, wie ist denn dein Empfinden? Ich meine, du kommst ja auch aus der Branche. Gebürtig zumindest.
Ich glaube, ich kenne das schon noch stark, dass so der Betrieb und vor allem einfach die Arbeit, also du kennst es ja jetzt gerade auch im Sommer, es ist immer irgendwie, es geht immer um Arbeit.
Mhm.
Also da habe ich schon, also ich bin schon auch, glaube ich, habe das schon noch viel mitbekommen so.
Mhm.
Ich glaube aber auch, dass das mit unserer Generation jetzt zumindest, also da erlebt man jetzt zumindest, man denkt mal über Urlaub nach und so. Also ich komme noch aus einer Familie, da gab es das, also wir waren nicht im Urlaub. Und da merkt man, ich finde an so Kleinigkeiten merkt man schon, dass sich so ein bisschen was tut, dass man sich so ein bisschen mehr Freiheiten für sich auch rausnimmt.
Genau. Und dass man nicht nur der Hof ist. Ne?
Ja.
Also dass man sich nicht nur über die Hektar zahlt oder was weiß ich identifiziert, sondern dass es mittlerweile der Mensch so viel spannender ist, facettenreicher ist, als das, was er sein Unternehmen führt, sage ich jetzt mal so.
Voll. Du meinst ja jetzt, dass du dann auch weiterziehen wirst. Das heißt, für dich wäre es auch wirklich denkbar, nochmal weg aus der Uckermark zu gehen? Oder schon dann
Nein. Das hier ist die Heimat meiner Kinder.
Mhm.
Ich kann noch nicht, die sind alle hier, ich soll Leute, ich gehe, das mache ich nicht. Also das mache ich nicht. Nein. Natürlich ist mit jeder Geburt ein Stück auch hier geblieben. Also mit jeder Geburt eines von den Kindern ist ein Stück hier geblieben. Und das kann ich ja nicht. Nein, ich bleib hier. Ich bleib hier in der Uckermark, das ist auch in Ordnung. Ich lieb's hier, wirklich. Wie findest du es denn hier? Ist so schön.
Also wir sind hier gerade durchgefahren und wir waren ja bisher fast immer im Winter hier. Mhm. Die letzten Male war es ja immer noch kalt. Und dann dachte ich mir so,
Mai.
Es ist wirklich idyllisch.
Ja.
Also so diese, das ist lustig, weil ich habe, wir machen ja voll oft so einen Trend noch. Und ich habe tatsächlich als Trend dieses Mal die Uckermark mitgebracht. Weil das ja für viele Berliner vor allem gerade so ein Ultra-Trend ist, hierher zu kommen. Und ich habe da lustigerweise heute am Aufnahmetag, es ist Mittwoch, gibt es eine RBB-Doku dazu. Kleiner Tipp. kommt heute raus. Ich habe schon ein bisschen die Vorschau geguckt. Und etwa 200.000 Menschen sind in den vergangenen 12 Jahren aus Berlin in brandenburgische Dörfer gezogen. Und ganz
wie heißt die Doku vom RBB? Weil es gibt ja die 30 schönsten Dinge der Uckermark.
Ja.
Ja, rate mal, wer dabei ist. Ja, ich.
Echt jetzt?
Ja, ich sitz da und dann soll ich so ein bisschen was erzählen.
Und du gehörst...
Wie finden Sie denn das Bolzenburger Schloss? Ich sag, toll, finde ich das. Ja, ich sitze da als Nicht-Uckermärkerin, sitze ich da und darf ein bisschen was erzählen.
Weißt du, was ich gerade dachte? Dass du eins der 30 schönsten... Also,
ja, ich habe es vielleicht auch falsch gephrased. Ich
auch.
Aber es gab so ein Format mal, die 30 schönsten Dinge. Es gibt auch die 30 schönsten Dinge in Berlin oder in Potsdam und sowas alles. Und dazu haben sie mich eingeladen, dass ich dazu was sagen soll.
Nee, ich glaube, das ist es nicht, weil es ist wohl ganz neu jetzt.
Nee, dann haben die mich jetzt nicht gefragt.
Haben sie mich jetzt nicht wieder gefragt.
Schade.
Naja.
Entschuldigung, ich habe dich voll komplett unterbrochen.
Nee, ich wollte da einfach auch nur so ein bisschen, die Uckermark ist ja jetzt so ein bisschen deine neue Wahlheimat.
Mhm.
Und vielleicht kannst du ja da ein bisschen was dazu sagen, zu diesem Trend, so dieses...
Die Berliner?
Ja.
Hier?
Wie findest du es, dass es jetzt so...
Ja, du gehst jetzt aber richtig Salz in der Wunde, ne? Oder drückst den Finger in die Wunde. Berliner hier, das ist sehr kontrovers betrachtet, denke ich. Es ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil die natürlich hier unglaublich viel Geld aufs Land bringen. Ne, die renovieren hier die krassesten, runtergekommensten Gebäude, bauen die wieder auf. Also wirklich Chapeau an euch. Nur ist es dann natürlich auch... kennt man die nicht. Sind die in Dörfer drinne und man sieht am Wochenende da mal ein Auto davor stehen, aber ansonsten steht das Haus leer. Ich rede jetzt so von Wochenend-Berlinern, ne? Und das ist schon manchmal ein bisschen komisch, ne? Weil dann vor allen Dingen irgendwie auch so ein romantisiertes Dorfleben erwartet wird. So, also ich hole mir aus meinem Dorf, hole ich mir jetzt die Eier und die Milch und aber ich will das, aber reden will ich eigentlich nicht. Und die bringen natürlich ja viel Zündstoff immer mit, ne? Ist ja kein Geheimnis, dass urbane und provinzpolitische Richtungen sich ein bisschen auseinanderdividieren. Und dementsprechend ist es natürlich immer sehr schmerzhaft, wenn man hört, auf dem Dorf sind alle Nazis, ne, so. Und das ist natürlich auch, das ist schon schwer. Also das muss ich schon sagen, sich dagegen zu stellen und auch dagegen zu sprechen. Weil natürlich sind hier die Wahlergebnisse, kannst du das nicht leugnen, das will ich auch nicht, ne. Mhm. Aber es geht ein bisschen um diese Verallgemeinerung und um diese Sichtweise dann, auch dieses so, die sind alle dumm auf dem Dorf und weißt du, wir sind die absoluten schlauen Städter, die hier irgendwie euch die Lösung bringen. Und ich denke, da ist hat sich viel angestaut, viel angestaut darüber. Vor allen Dingen, wenn du dir denkst, weißt du, manchmal kommen ja hier Leute aus Berlin mit dem Auto hergefahren und halten dann irgendjemand ein Mikrofon in die Nase. Weißt du, was ich meine? Das wirkt irgendwie wie so eine wilde Doku.
Ja, aber das ist ja, also das macht man ja einfach generell nicht. Das ist ja einfach übergriffig.
Ja, komplett, aber sowas gibt es, solche Formate, ne? Also es ist schon ein bisschen wild so manchmal.
Ja. Naja, ich fahre jetzt wieder zurück nach Berlin.
Ja, da möchte ich noch einen Satz zu sagen, ja. Weil das ist mir jetzt wichtig, ja, weil ich empfinde mich als unglaublich privilegiert, dass ich das Laute suchen darf und das Ruhige habe.
Ja, ja, wir machen es halt andersrum.
Ja, wie geht's
wir haben damit? Das Laute und suchen manchmal das Ruhige.
Wie laut ist es denn so?
Laut. Also Berlin ist schon laut. Nee, ich habe eine sehr ruhige Straße und gerade ein Gerüst vor meinem Fenster, deswegen ist es ein bisschen lauter. Mm, mm, mm. Und dann wachst du so auf und dann sitzt da so der erste Handwerker und so, Morgen. Ja, stimmt, da war was. Aber grundsätzlich, Berlin ist schon eine laute Stadt. Ich mag das auch, ich musste mich dran gewöhnen. Und ich merke schon auch, dass ich mich, seitdem ich da wohne, auch immer mehr freue, wenn ich dann zum Beispiel meine Eltern am Land besuche, ja, wenn ich mal rausfahre. Ich fahre ganz viel Fahrrad und ich fahre einfach auch einfach viel aufs Land.
Willst du
aber
in
ich habe noch kein
bleiben?
Wochenendhäuschen in der Uckermark.
Ich sag dir Bescheid, wenn hier was frei wird, ja?
Zum selber renovieren.
Ja, zum selber renovieren. Perfekt. Aber hast du denn jetzt schon Wurzeln in Berlin geschlagen?
Oh nee, ich glaube, das wäre zu viel. Also ich wohne jetzt 5 Jahre.
Ab 10 Jahren bist du ja Berliner, oder?
Eingebürgert, ja.
Ja.
Ich glaube nicht. Ich glaube, dass
eine Station ist in deinem Leben.
Das kann ich noch gar nicht sagen. Ich glaube, da bin ich sogar offen.
Mhm.
Aber das mit dem Wurzelnschlagen, das dauert lang. Und je älter ich werde, desto mehr merke ich auch, dass ich schon auch viel Bayern in mir habe. Also vor allem, was so, wie du schon gesagt hast, die Familie ist da halt einfach. Und es gibt so, weißt du, wenn man so Teenager ist oder so Anfang 20, dann ist irgendwie so eine Harmonika und irgendeine Blasmusik, denkst du dir so, aber eigentlich
und
ist
jetzt
es doch
die
extrem
dabei.
Schön, dass es das gibt.
Ja,
nein,
total.
Da kommen keine Tränen.
Nein,
aber es ist
doch,
total,
das ist total schön, finde ich auch.
Es ist total schön.
Ja, und es ist auch schön.
Das fehlt mir manchmal in Berlin, weil da gibt es ja sehr wenig, also Tradition.
Mhm.
Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich ein Verfechter von Tradition bin und man muss da auch aufpassen, weil es
auch
ganz
gefährlich neue Folge zu machen
werden kann. Mhm. Aber grundsätzlich, es gibt einfach so dieses Zusammengehören da und da irgendwie, das finde ich auch schön. Ich war letztes Jahr auf einer Hütte in den Bergen wandern und da haben wir eine Nacht verbracht. Und dann haben da einfach 3 Leute so ihre Instrumente mit hochgeschleppt. Keine Ahnung, wie sie das gemacht haben. Und dann war abends in dieser Hütte und dann sitzen 100 fremde Menschen da zusammen und kriegen alle das gleiche Essen, weil man ja auf einer Hütte ist. Und dann spielen die was. Und da dachte ich mir so, das ist voll schön.
Ja, ist voll schön. Ich bin auch gerührt von der Geschichte. Das ist echt voll schön.
Ja,
ja doch.
Genau.
Das hast du in Berlin dann nicht, ne?
Ja, es gibt da schon auch Traditionen, die ist halt anders und seltener.
Genau.
Ja.
Und ändert sich wahrscheinlich auch immer wieder.
Ja, vielleicht sogar schon bis nächste Woche.
Ja, genau.
Okay, bis nächste Woche. Ciao. Bei Paulsen ist ein Format von Mitvergnügen. Host Annemarie Paulsen. Co-Host bin ich, Gissi Winkler. Technische Betreuung, Schnitt und Mix, Alexander Stößlein. Außerdem an diesem Projekt beteiligt Amelie Kern, Lisa Golinski und Julia Bär.